Guten Morgen zusammen. Wir freuen uns, Sibylle und ich, dass wir wieder hier sein können unter euch. Wir haben viele schöne Erinnerungen. Im Mai letzten Jahres an den Bergen, ne? War schön, Gemeindefreizeit mit euch und verschiedene andere Dinge. Ihr seid eine wichtige Gemeinde. Ihr seid für uns eine Gemeinde, wo wir spüren, dass wir gerne verbunden. Als wir eben in die Stadt reingefahren sind, haben wir auch gesagt, jetzt unabhängig vom Predigtthema, es ist so gut, dass es die Mino und andere Gemeinden hier in dieser Stadt gibt. Ihr seid wichtig. Das Thema heute, wie kann Gemeinde in unserer Zeit heute einen Unterschied machen? Und als ich vor ein paar Jahren den ersten Kontakt mit euch hatte, habe ich so ein bisschen über die Geschichte Mino und so geguckt, na, und ich kann euch sagen, ich habe großen Respekt für euch gehabt, ne? Weil man da sieht, was durch euch alles so mit angestoßen wurde, mit zu gebobt kam. Zum Beispiel, ich bin kein Insider hier, Obstgarten, Rombach, kennt das jemand von euch? Heimgarten, Blaues Kreuz, Wendepunkt, TDS, ne? Bekannt hier? Und wisst ihr besser als ich, ich will euch jetzt nicht über die Geschichte lehren, ne? Und man findet ja ein bisschen zum Internet, an der Entstehung dieser Dinge hat die Mino in der Geschichte Anteil gehabt. Ist es so, Matthias? Okay. Für mich war dann eine Sache klar. Eine Gemeinde, die Anteil hat, an der Entstehung solcher wichtiger Dinge, die über Jahrzehnte noch Bestand haben, Blaues Kreuz, Obstgarten, Rombach und so, TDS, Wendepunkt. Das heißt, da müssen Leute hier sein in dieser Gemeinde oder in der Geschichte waren, und ich denke nicht, dass jetzt das alles verschwunden ist, die eine Sache verstanden haben. Menschen, die verstanden haben, Gott hat im Himmel Lösungen und Gott ist nicht gleichgültig den Herausforderungen unserer Zeit gegenüber. Wir müssen Himmel und Erde verbinden, dass die guten Pläne und die Kraft Gottes und die Liebe Gottes auf dieser Welt in unser Umfeld zur Existenz kommt. Das war für mich so die Schlussfolgerung. Und ich gehe davon aus, das ist mein erster Punkt, Gottes Spuren hinterlassende Geschichte mit der Mino. Na? Ihr könntet ja die Liste selber noch länger machen. Na? Das wisst ihr besser als ich. Aber für mich ist der Gott, der mit euch ist, hat aus euch eine Gemeinde gemacht, die man so nennen kann, Gottes Spuren hinterlassende Gemeinde in Aarau und im Aargau und der Umgebung. Das heißt, es gibt hier eine DNA, die was ins Leben gebracht hat. Und jetzt könnte man sagen, schöne Geschichte haben wir. Museum Mino. Ihr wollt doch kein Museum sein, oder? Bin ich überzeugt. Aber das passiert nicht automatisch. Wir müssen uns dessen auch bewusst sein. Die Tatsache, dass ihr eine Geschichte habt, wo Gott in euch, mit euch, durch euch manches bewegt hat, einen Unterschied gemacht hat in der Stadt und in der Gegend, das ist eine Sache. Grund zur Dankbarkeit, Grundidentität zu verstehen, aber die Gefahr ist auch, dass man die Vergangenheit und die Identität zum Museum macht. Okay? Aber unser Thema ist ja heute vom Museum zum Geburtshaus. Ne? Das heißt, Gott wird wieder Neues zur Geburt bringen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, Gottes Vorstellung für seine Gemeinde. Bevor wir uns damit beschäftigen, wie können wir als Gemeinde einen Unterschied machen, müssen wir uns erstmal entspannen. Meine Botschaft heute ist nicht, schafft mehr, macht mehr Hingabe, nee. Ich denke, es fängt alles damit an, dass wir unseren Blick auf den richten, der existiert hat, bevor die Mino existiert hat. Der existiert hat, bevor wir existiert haben. Da gibt es einen Gott, dessen Herz für Rettung schlägt. Kann man die nächste Folie sehen? Es geht Gott um seine Ehre. Es geht nicht um die Ehre eines Predigers, einer Gemeinde, einer Denomination. Es geht um die Ehre Gottes. Den Vers dazu bitte. Epheser 3, Vers 10. Jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Wer hat das geplant? Das hat Gott selber geplant. Gott, der Vater, sagt, ich will auf dieser Erde durch meinen Sohn Jesus Menschen haben. Und mit durch diese Menschen will ich der Gesellschaft und auch den unsichtbaren Mächten zeigen, ich bin ein Gott voller Weisheit. Was ich hinkriege, kann nur ich schaffen. Menschen aus verschiedenen Völkern, aus verschiedenen sozialen Gruppen, aus verschiedenen Hintergründen, die will ich zusammenbringen, nicht mit einer Einheit auf einem gemeinsamen Programm oder Visionsstatement. Ich will ihre Herzen zusammenbringen, weil meine Gnade ihre Herzen erfüllt, weich macht, und erfüllte, weiche Herzen, die kann Gott zusammenbinden. Und dieser Vers ist in meinem Leben was Nachhaltiges geblieben. Ich stelle mir das oft so vor, dass Gott sagt, das ist meine Gemeinde. Die gehört mir. Und um meiner Ehre willen, will ich meinen Geist ausgießen auf meine Gemeinde. Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre, was? Reformation. Museum oder Chance für Neues? Die 500 Jahre Dankbarkeit, dass damals ein paar Leute hier, Zwingli, Calvin und unser Martin, Bruder Martin, dass die gesagt haben, wir wollen das Neue. Wir wollen etwas zur Geburt kommen, was unseren Kontinent verändert. Es gab die Leute. Und Gott sagt, um meines Namens willen. Wie redet man heute über die Gemeinde? Wie redet man über die Kirche in der Gesellschaft? Ich würde sagen, muss ich halt kurz über Deutschland reden. Nein, in Deutschland sind vielleicht 3% der Bevölkerung wiedergeboren. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die sich Christen nennen und sonntags einen Stuhl warmen oder auch sonst die Dienstleistungen der Kirche wollen. 3%, vielleicht auch 5%, lass uns mal richtig optimistisch sein. 5% wiedergeboren. Was denken die, ist es in der Schweiz mehr? Dürfte auch so den Dreh sein. Ne? Das heißt, wir haben 95% unserer Bevölkerung, die die Rettung noch nicht erlebt hat. Jesus hat am Kreuz geschrien, es ist vollbracht. Und wenn wir dann von dieser Bibelstelle, es ist vollbracht, die Verbindung machen zu Offenbarung 5,9, Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen in Weiß, das Lamm, wir haben es eben so schön gesungen, ne? 10.000 Jahre würden nicht reichen, ne? Dem Lamm zu danken, anzubeten. Jesus hat geschrien, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Um der Freude willen, die vor ihm lag, diese Menschen in aller Ewigkeit bei ihm, hat er den Schmerz des Kreuzes auf sich genommen. Und er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwo möglich wäre, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Vater, dein Wille soll geschehen. Ich sehe das Bild vor mir. Und so ist Jesus dabei zu sagen, ich will mit meiner Gemeinde zeigen, dass das, was ich angefangen habe durch meinen Sohn Jesus, der wird es zu Ende bringen. Und dann Hesekiel 36, um meines Namens willen. Gott sagt zu Hesekiel, sag zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen, weil ihr jetzt gut drauf seid oder extra Sachen macht. Meine Ehre will ich retten, die ihr vor den Augen anderer Völker in den Schmutz gezogen habt. Das war im alten Bund. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir, Jesus Nachfolger, in den letzten Jahrzehnten uns der Gesellschaft gegenüber den Namen Jesus repräsentiert haben, war nicht immer so ganz positiv. Ne? Aber deshalb habe ich gesagt, erstmal entspannen, dass wir verstehen, Gott selber wird für die Ehre seines Namens in Aktion treten. Gott selber ist der, der sagt, es geht um meinen Namen, es geht nicht um Denomination, es geht um Jesus. Und dann der nächste Vers noch, sein Herzschlag ist, Gottes Herzschlag ist Rettung. Der Herr hat vor den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigesetzt. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen. Die ganze Erde wird den rettenden Arm Gottes. Ich stelle mir das oft so vor. Ne? Gott hat seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigemacht. Gott hat sich die Arme hochgekrempelt und sagt, was mein Jesus, was mein Sohn Jesus getan hat, dafür wird er belohnt werden. Psalm 2, fordere von mir, ich gebe dir die Nationen zu Erbe. Freunde, das ist die Zeit, in der wir leben. Ein paar kurze Geschichten. Zurzeit findet in Jemen ein Krieg statt, den die Medien hier aus gewissen Gründen ignorieren. Saudi-Arabien hat einen Großteil der Medien in der Hand. Bei diesem Krieg metzelt Saudi-Arabien viele Menschen ab, laut UNO zurzeit die größte humanitäre Katastrophe auf der Erde. Aber in den letzten paar Jahren hat sich in diesem ganzen Chaos die Zahl der Jesus-Nachfolger verfünffacht. Syrien, bekannt Krieg, viele sind geflohen, auch Christen sind geflohen, verständlich, weil sie verfolgt waren. Die Kirchen sind voller als vorher. Warum? Weil Menschen Jesus suchen. Warum? Weil Gott seine Arme hochgekrempelt hat und gesagt hat, diese Erde in allem ihrem Chaos ist mir nicht gleichgültig. Mein Sohn hat einen Preis bezahlt, mein rettender Arm wird Menschen retten. Vor zweieinhalb Wochen in einer Stadt in Deutschland kam ein Mann, ein Scheich, der aus einem arabischen Land geflüchtet war, seit einem Jahr in Deutschland lebt, der kam in eine große deutsche Stadt und hat einfach sich hingestellt auf dem zentralen Platz mit einem Plakat selbst gemacht, Scheich, ich nenne mal Ahmed, Scheich Ahmed erzählt heute Abend, wie er vom Islam zum Jesus-Nachfolger wurde. Leute liefen vorbei, ja, wo wird denn das sein? Ich weiß auch noch nicht, aber heute Abend passiert es, ne? Okay, dann kam jemand und sagt, super, was du da machst, ich habe einen Platz für dich. Gut, an dem Abend kamen ungefähr 30 Muslims, arabisch sprechende. Die meisten waren Touristen aus einem angesehenen arabischen Land, keine Flüchtlinge, Oberschicht, Ärzte, Scheichs und so, solche Leute. Und ein paar haben sich auf der Stelle bekehrt. Ein Ehepaar sagt, das glaube ich nicht. Scheich Ahmed sagt, okay, hier ist die Bibel. Diese Bibel auf Arabisch schenke ich dir. Nimm die mit nach Hause und ich bete für dich, dass Jesus dir in den nächsten 24 Stunden begegnet. Und dieser Mensch ist in einem anderen arabischen Land, ich nenne mal Scheich Yusuf. Scheich Yusuf nimmt die Bibel, steigt in einen Bus ein, zusammen mit seiner Frau. Er wollte dieses Buch eigentlich nicht lesen. Aber als guter Muslim weiß er, die Bibel ist ein heiliges Buch. Er kann sie nicht wegschmeißen. Sagt zu seiner Frau, setz sie mal hinten in den Bus. Natürlich gehorcht die Frau, setzt sie hinten in den Bus. Er setzt sich vorne in den Bus und drückt das Buch los, legt es unter den Sitz. Und dann war er froh, dass er das Buch los hatte, setzt sich nach hinten zu seiner Frau und ist gut weitergefahren, ohne das Buch. Der nächsten Haltestelle steckt jemand ein. Diese Person geht genau zu dem Sitz, greift sofort unter den Sitz, nimmt die Bibel, geht zu Scheich Yusuf und sagt, dieses Buch ist für dich und du sollst es lesen, steigt in der nächsten Haltestelle wieder aus. Scheich Yusuf hat natürlich Gänsehaut bekommen, ne? Und ist dann ausgestiegen in seinem Zielort mit seiner Frau und liest natürlich Bibel. Und während er Bibel liest und betet und sein Herz öffnet, ist ihm Jesus begegnet. Nachts um 12 geht Yusuf zurück in diese Stadt, zentralen Platz, und er findet Scheich Ahmed noch mittendrin, Kaffee trinken, mit Araber reden und sagt, du hast recht gehabt. Jesus ist mir begegnet. Und ich will jetzt auch mit ihm leben. Sie haben sich kurz unterhalten und dann sagt Scheich Ahmed, wenn du Jesus nachfolgst, ist auch wichtig, dass du getauft wirst. Okay, gut, mache ich. Übermorgen ist mein Flugzeug zurück in mein Land. Okay. Und dann Araber kommunizieren mit Deutschen. Bei uns haben sich eine Handvoll oder noch mehr Moslems bekehrt, können wir Taufe machen. So schnell geht das bei uns in Deutschland nicht. Na, da muss erst das Komitee entscheiden und ja. Okay, das Komitee hatte eine Woche Zeit. Und das Gute war, mittlerweile wurden 16 aus diesem Land getauft. Ne? Die Gemeinde hatte Zeit nachzudenken. Und es war gut, dass sie Zeit gebraucht haben. Da konnten sie noch ein paar mehr vorbereiten für die Taufe. Ne? Und Freitagabend wurden die getauft. Und so ist einfach Gott gerade in Bewegung. Man kann viele Geschichten davon erzählen. Und für mich ist das, aller Welt enden werden sehen, den rettenden Arm unseres Gottes in Aktion. Wisst ihr, wann Jesus wiederkommt? Ich weiß es. In der Bibel steht es. Ich weiß nicht die Jahreszahl, aber Matthäus 24, 14. Er kommt dann wieder, wenn alle Volksgruppen das Evangelium des Reiches Gottes gehört haben. Und da gibt es noch einige, die es noch nicht gehört haben. Aber gleichzeitig erleben wir gerade das, und das müssen wir uns bewusst sein. Wir erleben gerade in der Weltgeschichte den Arm Gottes hochgekrempelt, wie wir es noch nie gesehen haben. Von diesen 1,6 Milliarden Moslems, die bekehren sich zurzeit wie noch nie. Ja, und das ist ein Einbruch des Reiches Gottes. Ein Freund von uns, der war gerade in einem anderen europäischen Land. Und wir haben oft Kontakt mit ihm. Ne? Und, na, wie war's? Dann sagt er, es war gut. 600 Moslems, die in diesem Jahr sich bekehrt haben. 600, ne? Die im letzten Jahr bekehrt. Von denen waren 10% Dschihadisten. Das heißt, Gottes Arm ist nicht zu kurz. Gottes Liebe ist nicht zu schwach. Ich weiß, in vielen Orten wurden in den letzten Jahren für Dschihadisten gebetet. Und wir erleben mehr und mehr, dass es Dschihadisten zum Glauben kommen. Deshalb, wir müssen diese Dinge verstehen, dass das Herz Gottes schlägt für Rettung, um der Ehre seines Namens willen. Weil wir als Jesus Nachfolger nicht hingegangen sind zu diesen Menschen, kommen die Menschen jetzt vor allem zu uns nach Deutschland. Ihr habt ja schon in den 90er Jahren viele hier gehabt, das Kosovo, Albanien und so. Aber das ist das gleiche Phänomen. Der Vater ehrt seinen Sohn, weil der Sohn sein Leben geopfert hat. Das ist die Dynamik der Geschichte. Das wird der Zielpunkt der Geschichte sein. Darauf steuert die ganze Geschichte zu, dass wir verstehen, Jesus wird bekannt werden. Damit sage ich nicht, alle werden sich bekehren. Aber ich sage, Jesus wird bekannt. Er macht sich selber bekannt. Er tritt sein Erbe an unter den Nationen, wer einen teuren Preis dafür bezahlt hat. Und hier geht es jetzt nicht nur um Moslems und Araber. Ich erzähle das nur als Beispiel, weil diese Volksgruppen waren ja, das wisst ihr auch, die Volksgruppe, wo man gesagt hat, das ist das größte Hindernis in der Weltmission. Sibylle und ich sind 1990 nach Rumänien gezogen. Ich war 89 dort, als Ceausescu noch dort war. Und wir haben gebetet, Gott, lass die Mauern des Kommunismus niederfallen. Gott, schaff dir Raum. Ich weiß, wir sind durch die Dörfer gefahren. Und wir haben so gesehen, alles war ja mit Securitate und so blockiert und man konnte keine Bibel mitbringen. Und wir haben gebetet, Gott, schaff Freiheit für dieses Land. Lass den Kommunismus niederbrechen, dass dieses Land das Wort Gottes hören kann und die Kraft des Wortes Gottes Menschen freisetzt. Das war im November. 6 Wochen später war Ceausescu tot. Das heißt, es war jetzt nicht wegen uns. Das heißt, Gott in seiner Liebe lässt die Mauern niederbrechen, dass Freiheit kommt für sein Wort. Und dann haben viele Christen auf der ganzen Welt damals gesagt, wir kapieren etwas. Gott ist Gott der Geschichte. Der macht so und dann fällt die Berliner Mauer. Der macht so und dann ist Ceausescu weg. Und der gleiche Gott, der kann es auch machen, dass eines Tages die Kraft des Islam bricht und Menschen frei werden. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Vor 2 Wochen ist ein Buch erschienen von einem Religionswissenschaftler. Er beschreibt, wie auf der ganzen Welt momentan Moslems sich von ihrem Glauben verabschieden. Erstmal innerlich und dann aber auch äußerlich. Aber manche werden radikaler. Das heißt, das Ganze wird nicht leichter. Wir erzählen nicht eine Kaffeefahrt Christentum. Das Ganze wird polarisiert, aber es wird leichter. Zurzeit haben wir eine Aktion in Deutschland, die heißt Christ for Afghans. Wir arbeiten in Rheinfelden, deutsche Seite, in Grenzach. Und da haben sich ungefähr 20, 25 Iraner bekehrt im letzten Jahr. Mit denen haben wir Jüngerschaft gemacht und haben ihnen jetzt im letzten Monat erzählt, ihr sprecht Farsi, Afghanen sprechen Dari. Das ist ungefähr so wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Also man kann sich irgendwie verstehen. Ne? Und wie wäre es denn, wenn ihr die Gelegenheit wahrnimmt und wir laden Afghanen ein und ihr erzählt den Afghanen, wie Jesus euer Leben verändert hat. Und es war am Anfang, ja, wir haben da ganz andere Kultur, die Afghanen. Und ihr müsst, wenn man das verstehen will, Iraner haben gesellschaftlichen höheren Standard. Afghanen werden geholt als Gastarbeiter ohne Rechte, dürfen nicht studieren, müssen ganz zu schlechten Bedingungen arbeiten. Das heißt, diese Völker lieben sich nicht sehr. Und zum Iraner zu sagen, red mal mit einem Afghanen über, mit dem Afghanen. Vor einem Jahr, letztes Weihnachten, haben wir gesagt zu den Iranern, die waren damals so relativ frisch bekehrt, komm, lasst uns doch die Afghanen holen zur Weihnachtsfeier. Nee, wir wollen unter uns feiern. Haben schon ein paar Gründe gehabt, die vielleicht auch so verständlich sind. Ne? Okay, wir haben das so akzeptiert, aber nach und nach hat Gott ihr Herz geöffnet, ne? Weich gemacht. Und jetzt, gestern, wir hatten jetzt zwei Abende. Vorgestern, da waren so 30 Afghanen da und die Iraner haben für sie gekocht, muss ich sagen, tolles Essen, haben danach 60 waren deutsche Iraner, Afghanen waren es vielleicht so 60 Leute mit Kindern, so 60 Leute am ersten Abend. Und die haben alles gemacht. Gestern Abend mussten wir dann alles aufräumen, weil heute Gottesdienst ist. Und die Afghanen standen da und haben geguckt, wie die Iraner für sie Boden fegen, Tische wegmachen, die übrige, die Essensreste entsorgen und so. Ne? Das war für sie eine Botschaft. Das Thema heute ist, Gemeinde, die einen Unterschied machen. Das heißt, diese Christen dort, und das hätte nicht passieren können ohne die Christen von der Krishona-Gemeinde dort in der Gegend. Ne? Wir kooperieren seit einem Jahr mit Krishona und sind echt beeindruckt, wie die deutschen Christen zum Teil Patenschaften übernehmen. So können die iranischen Christen wachsen. Und jetzt Deutsche und Iraner zusammen sagen, zu den Afghanen kommen. Und es hat sich noch niemand bekehrt. Das ist auch nicht das Erste. Ne? Wir wollen sehen, dass sie die Liebe Gottes spüren, dass sie das Wort Gottes hören und wir bleiben mit ihnen in Kontakt. Wir bauen Beziehungen. Und das sind die Dinge, die gerade passieren. Ich denke, das ist die Botschaft für die Gesellschaft heute. Wo sind Christen? Wo ist eine, ich nenne das gerne Community, eine Gruppe von Jesus-Nachfolgern, die sagen, wir wollen das, was wir haben, Menschen weitergeben. Kommt und seht. Gott selber hat das sich auf die Fahne geschrieben, ne, um seines Namens willen. Okay? Und jetzt kommen wir natürlich zum dritten, nächsten Punkt. Wie wird eine Gemeinde zu einem Geburtshaus? Mit Geburtshaus meine ich jetzt nicht, mit Geburtshaus meine ich, wie wird eine Gemeinde zu einem Ort, wo Menschen sind, die sagen, es gibt im Himmel Lösungen. Für Gott ist diese Gesellschaft nicht gleichgültig. Wir glauben, dass das, was wir gehört haben, sein Herz, das für Rettung schlägt. Sein eigenes Bemühen um seine Ehre, seine rettende Liebe, die ich erfahren habe, das soll hier auf dieser Erde spürbar werden für Menschen, für die anderen 95% von Aargau, die Jesus noch nicht kennen. Und das, damit meine ich Geburt. Da kommt Leben vom Himmel in uns, in mich, in uns und wir geben es weiter. Die Alternative zu Geburtshaus ist Unfruchtbarkeit. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ein Gebetswort gemacht und gesagt, Gott, was willst du noch sagen? Und da kam mir das Wort Unfruchtbarkeit im Zusammenhang mit dem Namen Michal. Kennt jemand Michal aus der Bibel? Die Frau von David, ne? Seine erste Frau. David war ein mutiger Mensch, das wisst ihr. Ne? Und dann hat David Jerusalem erobert. Und das Erste, was David gesagt hat, diese Stadt gehört jetzt mir, das soll Gott regieren, also kommt die Bundeslade in die Stadt. Die Bundeslade war, Gott ist hier, Gott regiert und weil Gott regiert, kann ich mit ihm regieren. Und dann wurde die Bundeslade reingeholt. Der erste Versuch war nicht so ganz erfolgreich, aber der zweite Versuch, die Bundeslade wurde nach Jerusalem gebracht. Wisst ihr, was David gemacht hat, als sie reingebracht wurde? Er hat getanzt. Mein Gott, kommt in diese Stadt, der Gott, der mir geholfen hat, Goliath zu besiegen, mit Saul durchzuhalten, der Gott, der mir geholfen hat, die Philister zu überwinden, der Gott kommt in meine Stadt, welch ein Privileg. Er hat sich gefreut, hat getanzt. Was hat Michal dazu gemeint? Wie hast du dich da benommen? Na, das war ja entwürdigend. Und die Worte von David, 2. Samuel 6, 21, 23, David sagt, ich habe mich gedemütigt. Ist Tanzen Demut? David sagt, ich habe mich gedemütigt. weil ich meine Freude, meine Wertschätzung für Gottes Gegenwart zum Ausdruck gebracht habe. Michal war stolz. Sie hat sich drüber gestellt. Sie konnte die Gegenwart Gottes nicht schätzen, nicht wertschätzen. Und an der Geschichte ist mir etwas klar geworden. Wenn wir von einem Geburtshaus reden, was jetzt so geht es zuallererst darum, dass wir Gottes Herz, seine Pläne, seine Verheißungen kennen. Da war ein David, der hat Gottes Herz gespürt. Mein Gott, der mir geholfen hat, Goliath zu besiegen. Der mir geholfen hat in der Gefangenschaft bei den Philistern. Das ist mein Gott, über den ich mich freue. Und er sagt, ich habe mich gedemütigt und diese Freude ausgedrückt. Das heißt, für ein Geburtshaus, für eine Gemeinde, durch die Neues zur Geburt kommen, ist es wichtig, dass wir die Gegenwart Gottes mehr lieben als alles andere. Neue Aktionen, neue Projekte zu machen, heißt nicht, eine neue Aktion zu treten. Neue Projekte zu starten, heißt, die Gegenwart Gottes zu lieben. Gott ist der, der die Kraft hat zu retten. Und wenn wir uns am Retter freuen, wenn wir den Retter wirklich anbeten, demütig uns frei machen von jeder Form von Kontrolle, dann kommt Gottes Liebe und rettende Kraft in uns und durch uns zur Wirksamkeit. Entschuldigung, billiger geht's nicht. Ne? Wir wollen nicht unsere Kraft multiplizieren, wir wollen Gottes Kraft multiplizieren. Deshalb wollen wir Gottes Gegenwart lieben, schätzen und Gott anbeten in seiner Gegenwart. Dann hat David ein Zelt gebaut, die Hütte Davids. Was war die Hütte Davids? Da war die Bundeslade drin und in dieser Bundeslade gab es 724 Worship. Tag und Nacht haben die besten Lobpreiser des Landes Gott angebetet. War das erlaubt? Eigentlich sollte die Bundeslade geschützt sein. Ein paar Kilometer weiter im Norden in Silo, da wurde die Bundeslade aufgestellt. Da gab es einen Vorhang. Hinter dem Vorhang war keine Lade. Aber dort wurden Opfer gebracht. Dort haben sie sich, die Priester, jeden Tag Mühe gegeben und haben nicht gemerkt, dass Gottes Gegenwart nicht in diesem Zelt ist. Und ich denke, jede Gemeinde muss sich darüber Gedanken machen, sind wir eine Hütte Davids, ein Ort, wo die Gegenwart Gottes spürbar, erlebbar ist und wir in Demut Gott in seiner Gegenwart anbeten, oder sind wir die Stiftshütte von Silo, wo alle Ritualien, alles, jedes Programm, alles wird richtig gemacht, aber Gott ist nicht da. Okay, Geburtshaus. Gottes Pläne, Verheißungen kennen und den Gott feiern, der das getan hat. Zweiter Punkt. Wenn wir beim ersten Punkt stehen bleiben, dann kann es religiös werden. Wir feiern, wir machen und vergessen, dass der Gott, der mich gerettet hat, auch draußen die Welt retten wird. Zweiter Punkt, mit den Menschen mitfühlen. Um uns herum sind viele Menschen, die Gott nicht kennen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Migranten. Es gibt auch in der Schweiz ein paar Menschen, die Gott brauchen, oder? Interessanterweise, wenn ich die Geschichte so in meiner kleinen Kompetenz eurer Geschichte anschaue, Gott hat euch ganz stark gebraucht, um soziale Projekte in Geburt zu bringen. Stimmt das? Hier gibt's Insider, die die Geschichte besser kennen. Okay. Das heißt, da ist etwas in eurer DNA, die sagt, ist uns nicht gleichgültig, wie es in Familien geht. Damals vor allem den Frauen mit ihren Problemen. Da gab es keine staatliche Hilfe zu der Zeit, ganz wenig. Und da haben die Christen gesagt, wir wollen Hilfen für die Leute. Und da haben wir staatliche Hilfe bekommen. So kam etwas zu Geburt. Die haben gesagt, Frauen haben oft Schicksale, die sind hart. Keiner kümmert sich um sie. Wir wollen das tun. Das heißt, sie haben gesehen, wo sind die schwierigen Situationen der Gesellschaft. Wo sind Menschen, die mit ihren Ängsten, Nöten, Verletzungen alleine gelassen werden. Dazu gehören die Armen, die Randgruppen. Dazu gehören vielleicht auch reiche Banker, die in ihrem Herzen vielleicht offene Arme sind. Ne? Das ganze Thema ist nicht nur ein Thema von sozial arm. Die Armut besteht darin, Gott nicht zu kennen und für ewig verloren zu sein. Dritter Punkt, Himmel und Erde verbinden. Das heißt, damit etwas zur Geburt kommt, wir beten Gott an und weil wir ihn anbeten, kommt immer mehr Offenbarung in uns und wir verstehen, wow, Gott liebt diese verrückte Welt. Gott liebt diese chaotische Welt. Er liebt sie so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese verlorene Welt geschickt hat. Wir glauben es. Wir verkündigen von diesem Gott. Wir beten, Gott, lass meine Nachbarn das erfahren. Gott, lass meine Kollegen das erfahren, meine Arbeitskollegen. Gott, lass es erfahren. Das sind die Geburtswehen. Oft spüren wir dann, oder ist etwas, was wirklich schmerzhaft ist. Eine letzte Geschichte noch. Als wir in Rumänien gelebt haben, war, soll ich es erzählen, Bille? Agapedia, willst du das erzählen? Ich erzähle es. Eigentlich finde ich es besser, aber okay. Meine Frau war schwanger mit dem dritten Kind. Und wir hatten eigentlich geplant, dass das Kind in Rumänien zur Geburt kommt. Und dabei war Rumänien zu der Zeit, was Geburtenklinik angeht, chaotisch, ne? Aus verschiedenen Gründen. Und eines der Probleme war, dass jeden Monat viele Kinder einfach zurückgelassen wurden in der Klinik. Das heißt, die Mütter hatten oft, entweder waren sie überfordert, hatten schon viele Kinder. Die Kinder sind in der Geburtenklinik liegen geblieben. In Brasov gab es allein 300 Kinder in dieser Nachfolgeklinik, bitte? Ja. Die praktisch dann aus der Maternität herauskamen, die nächste Station. Und dort in dieser Klinik, 0 bis 3, die lagen da rum. Der Geruch, der Gestank war fast nicht auszuhalten. Ne? Und sie haben einfach eine Flasche reingekriegt, lagen da mit der Flasche und so. Und es waren tausende Kinder, die diesen Zustand gelebt haben. Und dann spürt Sibylle, war für die Kinder soll was passieren. Und wir hatten weder Geld, noch rechtliche, noch sonstige Möglichkeiten. Aber wir haben an einen Gott geglaubt, der gesagt hat, ich bin ein Vater der Witwen und der Waisen. Sibylle hat angefangen zu beten. Und dann kam wir hatten ein Gebetsseminar, eine Frau, sehr prophetisch, sagt sie an, Babys, Babys, Babys. Die wusste nichts von den Plänen. Und dann sagt für Sibylle dann, okay, da ist Gottes Hand drin. Gott wird dir viele Babys geben, ja. Und dann ist so, kam eine Sozialarbeiterin von der Stadt, die uns gehört hat. Da sagt sie, wir hatten schon ein paar andere soziale Projekte, so wir waren ein bisschen bekannt. Und dann sagt sie, wie wär's, wenn ihr sowas machen würdet? Das sind so viele 100 Kinder, die da einfach zurückgelassen werden. Und das war noch eine Bestätigung. Kurz drauf kommt ihr Bruder, der war befreundet mit dem besten Freund von, kennt ihr Jürgen Klinsmann? Der war mal deutscher Nationaltrainer. Zuletzt war er noch guter Fußballspieler in blühenden Jahren und der gute Jürgen hat auf dem Herz, hey, ich will irgendwann Osteuropa Kindern helfen. Das war seine Vorgabe. Seine Freunde kamen, haben gesagt, kennt ihr irgendwo in diesem Land ein Projekt für Kinder? Ja. Okay, und so hat Gott das alles zusammengebracht. Da wurde eine Stiftung gegründet und durch die Stiftung wurden dann im Laufe der Jahre hunderte von Kindern an rumänische Familien adoptiert. Aber das war auch ein Wunder, weil bis dorthin hat die Mafia viele Kinder ins Ausland adoptiert, viel Geld verdient und alle haben uns gesagt, es gibt keine rumänische Eltern, die Kinder haben wollen. Nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr hatten wir mehr Eltern, die Kinder wollten, als Kinder, die zu vermitteln waren. Und Hunderte wurden vermittelt. Ne? Okay, was ich damit sagen will, das ist so ein Beispiel dafür. Gottes Herz, Sibylle hat gespürt, Gott ist ein Vater der Witwen und Waisen. Ich kann da nicht zuschauen, wie da hunderte Kinder so rumliegen. Sie hat gebetet und sie hat mitgefühlt mit den Kindern und dann hat sie Himmel spüren und handeln und das Ding kam zur Geburt. Das sind jetzt einfach ein paar Gedanken und die wollen wir euch mitgeben in einer Zeit, wo, glaube ich, eine neue Reformation kommen wird. Wo Gott sagt, um meines Namens willen, um der Ehre meines Namens willen, will ich meinen Geist ausgießen, dass meine Kirche, mein Leib, meine Herrlichkeit kennt, meine rettende Liebe und Kraft kennt und damit handelt, zu einer Welt hingeht, wo es viele Menschen gibt, die Gott nicht kennen. Arme und Reiche, soziale Schichten in allen verschiedenen ethnischen Gruppen. Das ist der Gott, der mit euch ist. Das ist der Gott, der mit euch Geschichte angefangen hat. Das ist der Gott, der mit euch Geschichte weiterführen wird. Wollt ihr das? Ich will jetzt ganz schnelles Ja. Das müsst ihr an euren Herzen ausmachen. Ja? Weil Geburtswehen, ich bin keine Frau, aber ich war bei Geburten dabei. Geburtswehen sind nicht ganz einfach. Ne? Und das geht durch Geburtswehen. Aber Es ist unsagbar bereichernd zu erleben, wie Gott durch euch neue und relevante Dinge zu Gebot bringen wird. Jetzt würde ich euch noch kurz den Clip zeigen. Ich habe gesagt, Christ for Afghans läuft jetzt. Wir machen im November eine Aktion, wo ich auch involviert bin, wo wir in ganz Europa, Deutschland, Schweiz, Österreich, einen großen Event, wir haben ein Event in einem Ort in Deutschland. Wir verraten nicht, wo das ist. Und von dort aus wird es über Livestream mittlerweile in ganz Europa verbreitet. Die Idee ist, dass Moslems, die sich bekehrt haben, ihren Glauben an Jesus auf Arabisch zu Moslems erzählen, mit der Idee, dass viele Moslems Jesus kennenlernen. Wir Deutsche, Schweizer, Österreicher, wir können einladen zu diesen Abenden und in ihre Sprache hören sie es und damit ins Gespräch kommen. Es ist eine super Gelegenheit zu sehen, wie Gottes rettender Arm sich unter Arabern weiter bekehrt. Können wir kurz den Clip noch sehen?
Sie flohen aus ihrer Heimat und suchten nach einem neuen Leben in Freiheit. Hier können sie neues Leben finden. Jesus Christus.
Wir haben so viele Migranten, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Und wir wollen sie mit dem Evangelium erreichen. Deswegen veranstalten wir eine Evangelisation von 3. November bis 5. November. Christ for Arabs. Wir wollen, dass alle Migranten, und besonders arabisch sprechenden Migranten, die gute Botschaft von Jesus Christus hören. Deswegen laden wir sie alle ein zu dieser Veranstaltung.
ChristForArabs.com heißt die Homepage.
Okay, so noch kurze Information. Der junge Mann, der da eben erzählt hat, der kommt aus dem Sudan. Er war einer der besten Islamkenner seines Landes. Sein Onkel hat die Muslimbruderschaft gegründet. Sein Vater hat eine hohe Position in der Regierung. Und er war auf dem Weg, Dschihadist zu werden. Und dann hat Gott gesagt, ich will dich haben. Und jetzt ist er ein Mensch, der von Gott ganz stark gebraucht wird. Er hat ein Buch geschrieben vor ein paar Wochen, das wird ein Bestseller. Das heißt, Hass gelernt, Liebe erlebt. Und dieses Buch gibt unheimlich viel Einblick in Islam und Christentum, aber auch politisch, geschichtlich, was passiert eigentlich gerade? Wer ist denn da mit welchen Interessen in der ganzen Geschichte verwickelt? Ja, also das Buch von Yasser Erik, das Buch heißt Hass gelernt, Liebe erfahren. Okay, jetzt würde ich gerne noch beten mit uns, für uns zum Schluss. Jesus, wir schauen auf zu dir. Und zuallererst sind wir dankbar, dass du uns gerettet hast. Und unser Dank schließt auch ein, dass du nicht müde geworden bist, weiter zu retten. Du bist dabei, deine Arme hochzukrempeln und der ganzen Welt zu zeigen, du bist ein Gott, der auch heute noch rettet, der auch in schwierigen Situationen rettet. Danke, dass du uns einlädst, sei dabei. Und Vater, ich bete jetzt für uns alle, dass wir deinen Herzschlag noch mehr spüren und verstehen, dass du uns neu ergreifst mit deiner Retterliebe und dass du uns die Augen öffnest für die Menschen um uns herum. Ich bete, dass durch diese Gemeinde, die du so gesegnet hast in der Vergangenheit, eine neue Epoche der Geburt kommt, eine neue Epoche des Lebens freisetzen auf dieser Erde, Gottes Leben für diese Stadt, für diese Region. Ich bete, gieß deinen Geist aus und wir danken dir, dass du der Chef bist. Regiere du auch über alles, was sonst kontrollieren will. Du bist der, der das Recht hat zu regieren, Jesus. Tu dein Werk, Vater, in Jesu Namen. Amen.